Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Andreas Mein. Guten Morgen. Jakob Böhme, vor fast 400 Jahren gestorben, war ein einfacher Schuhmacher. Und doch war er für die Geschichte der Philosophie und Theologie nicht nur in Deutschland enorm wichtig. Hegel bezeichnete ihn als den ersten deutschen Philosophen. Diesem Denker widmen wir uns heute in den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Zuerst aber blicken wir ins bayerische Eichstätt. Dort im Collegium Orientale studieren angehende Priester aus unterschiedlichen Ostkirchen gemeinsam, auch aus den miteinander konkurrierenden orthodoxen Kirchen in der Ukraine. Wenn man sich anschaut, wer im Collegium Orientale in Eichstätt zum Priester ausgebildet wird, könnte man meinen, hier kommt die ganze Welt zusammen. Von Damaskus in Syrien über Tiruvalla in Indien bis ins australische Sydney. Wobei das Gros der jungen Männer aus der Ukraine kommt. Was sie verbindet, sie werden Priester in jenen Kirchen des Ostens, die so vielfältig sind, dass kaum jemand das überblicken kann. Der Kollege Simon Berninger hat das Collegium Orientale, diese weltweit einzigartige Einrichtung, besucht und hat vor allem mit Ukrainern und Ukrainerinnen gesprochen. Denn in Eichstätt treffen nicht nur Menschen aus den beiden orthodoxen Kirchen der Ukraine aufeinander, sondern auch Priesteramtskandidaten der griechisch-katholischen Kirche der Ukraine. Und nun leben all diese Menschen unter einem Dach, versuchen miteinander klarzukommen, was offenbar klappt. Im Collegium Orientale in Eichstätt quasi auf neutralem Boden und singend.
Also das Singen hat immer etwas Geistliches in sich, und für uns als Ukrainer ist auch wichtig, dass wir uns jetzt mit dem Chor an Projekten beteiligen können, die die Ukraine unterstützen.
Und für das aktuelle Projekt der Seminaristen im Eichstätter Collegium Orientale müssen Mykola Witiski und Co. jeden Ton treffen.
Trotz des Krieges in der Ukraine nähern wir uns jetzt auf das Osterfest, das Fest aller Feste. Das ist die Bezeichnung dieses Festes bei uns im ostkirchlichen Ritus. Und wir haben die Gesänge einstudiert der Osternacht für eine CD.
Und der Erlös vom Verkauf der CD geht in die Ukraine, sagt Oleksandr Petrenko. Er ist der Rektor des Collegium Orientale. 44 Männer aus den unterschiedlichsten Kirchen des Ostens leben und beten gemeinsam in diesem Priesterseminar, einer internationalen, interkonfessionellen, interrituellen Einrichtung des Bistums Eichstätt, die vor 25 Jahren gegründet wurde. Die Priesteramtskandidaten wie auch fertige Kleriker kommen nach Eichstätt, um an der Uni Theologie zu studieren und sich im Seminar geistlich auf ihren Beruf vorzubereiten. Es ist weltweit das einzige Seminar, das auf alle katholischen Ostkirchen sowie die orientalischen und orthodoxen Kirchen ausgerichtet ist. Hier treffen also Menschen aus allen Ostkirchen aufeinander. Eine Herausforderung und eine Chance.
Wie bei allen guten Sachen ist es so, dass es Menschen gegeben hat, ausgerechnet hier im Bistum Eichstätt, die sich bereits in der Zeit des Eisernen Vorhangs für die Ostkirchen interessierten. Und nach dem Zusammenbruch des Kommunismus entstand die Idee, dass man eine Möglichkeit schafft, dass Priesteramtskandidaten aus verschiedenen Ostkirchen für den Einsatz dort, hier eben auf dem neutralen Territorium der römisch-katholischen Kirche, für uns aus dem Osten und Orient ist das eben eine neutrale Plattform, ihre Abschlüsse machen, dass man unter einem Dach lebt und vielleicht kostet, dass man als Christen trotz der Unterschiede zusammengehört.
Ein solches Zusammengehörigkeitsgefühl ist in den konkurrierenden Kirchen des Ostens nicht selbstverständlich. Schon gar nicht jetzt, da Russlands Krieg in der Ukraine die Fronten auch innerhalb der Ostkirchen verhärtet. Umso mehr erweist es sich da als Vorteil, was Rektor Petrenko mit Neutralität im katholischen Eichstätt meint.
Keiner kann hier die Ansprüche erheben. Ich habe hier das Sagen und ihr sollt auf mich hören, weil ich früher da war. Aber oft ist das eben so, dass Studenten in den Herkunftsländern quasi Konkurrenten sind. Man streitet sich, wer eben die Vorrechte hat, der authentischere vor Ort ist für dieses Volk. vor allem vor dem Hintergrund des russischen Krieges in der Ukraine. Man sieht jetzt, dass die Orthodoxie sich noch tiefer spaltet. Die russisch-treue Orthodoxie in der Ukraine hat offiziell sich für unabhängig erklärt vom Moskauer Patriarchat. Das wäre mehr als ein Drittel der gesamten russisch-orthodoxen Kirche. Und darauf will man eben jetzt in Russland nicht verzichten.
Daran liegt es auch, meint der Rektor des Ostkirchlichen Priesterseminars, warum das Oberhaupt der russischen orthodoxen Kirche, Patriarch Kyrill in Moskau, dem Krieg Russlands in der Ukraine so sehr das Wort redet.
Wenn man sich die orthodoxe Landschaft anschaut, ist es tatsächlich so, dass die russisch-orthodoxe Kirche die dominante Orthodoxie in der gesamten Welt ist. Und Dominanz kann man dadurch wahren, dass man zahlenmäßig der Größte ist. Und sie will als solche bleiben. Und da sieht man sowohl die russisch-orthodoxe Kirche als auch der russische Staat. Bei beiden treffen sich die Interessen, was die Ukraine angeht. Die Territorien zu erweitern, politisch in der Welt. Andererseits, dass man eben der Größte bleibt in der orthodoxen Welt. Vor allem, dass man die Wiege des Christentums in den ostslawischen Ländern mit Kiew als Zentrum quasi nicht verliert.
Guten Appetit. Bei den Studenten in Eichstätt, darunter seit jeher viele aus der Ukraine, ist der Krieg auch Thema beim gemeinsamen Abendessen. Wer nicht nach Hause fahren konnte oder wollte, es sind gerade Semesterferien, ist auch während der vorlesungsfreien Zeit im Refektorium des Seminars.
Wir alle sind griechisch-katholische.
Die vier Seminaristen, die zum Abendessen im Collegium Orientale zusammensitzen, sind alle griechisch-katholisch, gehören damit also zu jener Ostkirche, die die Spaltung zwischen Rom und Konstantinopel bereits überwunden hat. Ihr höchstes geistliches Oberhaupt ist seit der Aussöhnung im 16. Jahrhundert wieder der Papst in Rom. Die vier sind also katholisch, nur eben nicht römisch-katholisch, sondern griechisch-katholisch. Auch diese Konfession gibt es in jenem Heimatland, das die vier ebenso verbindet wie dieselbe Kirche.
Ukraine.
Mykola Witiski will auch Priester für die griechisch-katholische Kirche in der Ukraine werden. Noch ist der 31-Jährige nicht geweiht, aber verheiratet. Und zwar mit der Frau, mit der er sich im Collegium Orientale inzwischen sein Bett teilt.
Seit einem guten halben Jahr. Seit einem sehr glücklichen halben Jahr bin ich nicht alleine da, sondern mit meiner Frau Julia.
Nach einer Heirat können griechisch-katholische Männer immer noch zum Priester geweiht werden. Das war eine der Bedingungen, unter denen sich die griechisch-katholische Kirche damals wieder mit Rom vereinigt hat. Und so war es Julia Kolotschin aus dem stark umkämpften Odessa nun auch möglich, zum Priesteramtskandidaten Mykola Witiski ins Collegium Orientale zu ziehen.
Odessa ist ein schidnischer Bespaltnischer.
Odessa ist sehr oft unter Beschuss und ist deswegen nicht so sicher.
Und ja, wir haben entschieden, das wäre besser.
Wenn du nach Deutschland kommst, damit du in Sicherheit bist. Ja. Also man ist zwar hier in Sicherheit, aber also ich sehe einfach meine Frau jeden Tag zu Hause, wie sie telefoniert, wie sie dieses kleine Zeitfenster sucht, wie man die Eltern erreichen kann. Ja, und das tut natürlich weh, das zu sehen, ja, dass man die eigenen Eltern nicht erreichen kann. Und man weiß zum Beispiel, dass direkt über ihren Köpfen vorgestern eine Drohne geschossen wurde.
Die 23-Jährige, die derzeit einen Deutschkurs belegt, ist eine von mehreren Frauen, die aktuell im Collegium Orientale leben. Sei es, weil sie aus der Ukraine zu ihren studierenden Partnern geflohen sind, sei es, weil sie das Priesterseminar einfach so aufgenommen hat, um ihnen als Geflüchtete ein Obdach zu geben. Der Krieg, genauer die Meinung zum Krieg, ist unter den Seminaristen im Collegium Orientale deshalb auch eindeutig. Und auch, was sie vom Oberhaupt der russischen orthodoxen Kirche halten.
Wie diskutieren Sie über den Patriarchen Kyrill?
Im Collegium haben sowohl orthodoxen als auch griechisch-katholische Studierenden gesagt, das ist schlecht, weil er schon in erster Woche hat gesagt, dieses Krieg ist ein heiliges Krieg und jeder Soldat wird Vergebung der Sünden bekommen.
Das von Anfang an. No-Go.
Ja, und die Orthodoxen sagen das auch.
Orthodoxe wie Volodymyr Kluiko. Der 27-Jährige aus der Westukraine kam vor mehr als 4 Jahren nach Eichstätt, studierte und ging dann wieder zurück in seine Heimat.
Ich war bis Anfang Mai in der Ukraine wegen eines Forschungsprojekts, aber ja, es ist schwer mit dem Krieg natürlich. Die Bomben fielen auf verschiedene Orte in der Ukraine, wo es die Elektrizitätssysteme gab. Dann jeden Tag Probleme mit Strom und Heizung.
Und so kam er wegen des Krieges zurück nach Deutschland. Er versteht sich nach wie vor als orthodox, aber nicht mehr als russisch-orthodox. Am 27. Mai, rund 3 Monate nachdem Russland den Krieg in der Ukraine begonnen und der russische orthodoxe Patriarch Kyrill prompt seinen Segen dafür erteilt hatte, berief die bis dahin dem Moskauer Patriarchat angehörende orthodoxe Kirche in der Ukraine ein Konzil ein.
Das bestand aus Gläubigen, Priestern, Mönchen und Bischöfen. Und da wurde entschieden, dass wir die Position des Patriarchen Kyrill verurteilen und Änderungen in unserem Statut, nämlich, dass wir nicht mehr was mit der russischen orthodoxen Kirche zu tun hatten.
Also ja. Es gibt in der Ukraine niemand mehr, der Gefolgschaft Kyrill ist?
Offiziell ja. Aber da muss man auch ehrlich sagen, dass es gibt einige Priester und Bischöfe, die schweigend die Entscheidung von Konzil verweigern. Und sie kommemorieren weiter während des Gottesdienstes Patriarch Kirill. Ich finde es überhaupt nicht gut. Zum einen aus rein kirchlicher Seite. Man nimmt die Entscheidung von dem Konzil an. Zum anderen, ich glaube, mit dem russischen Patriarch, der so stark für den Krieg in der Ukraine sich einsetzt, ist das einfach eine Sünde.
In dem Punkt herrscht Einigkeit im Eichstätter Kollegium Orientale. Und da würde der Rektor, Erzpriester Alexander Petrenko, auch kein Risiko eingehen, etwa indem er einen Putin-treuen Seminaristen aus der russischen orthodoxen Kirche in Russland aufnimmt. Ausschlaggebend sei aber die grundsätzliche Haltung der Bewerber.
Ich habe tatsächlich einen Bewerber aus Moskau gehabt, der eben sich auf diese Weise beworben hat, dass er gerne kommen würde, aber nicht an den Gebetszeiten und den Mahlzeiten mit den anderen teilnehmen möchte. Und dann habe ich gesagt, ja gut, das entspricht nicht dem Geist und der Intention des Hauses, dass die Leute hierher kommen, einander kennenlernen, dass Freundschaften entstehen, die man dann über das Studium hinaus pflegt und dass man die Völkerverständigung auf der kirchlichen Schiene vorantreibt. Und dann habe ich gesehen, er bringt die Voraussetzungen nicht mit und deshalb habe ich ihn abgelehnt. Das heißt aber nicht, dass ich als Rektor, der aus der Ukraine stammt, alle Russen ablehnt.
Das Kollegium Orientale in Eichstätt, ein ostkirchlicher Melting Pot. Simon Berninger war für uns dort. Erstmal hat er was Ordentliches gelernt. Jakob Böhme, vor rund 450 Jahren geboren bei Görlitz, wurde Schuster, war durch und durch evangelisch und hatte dann mehrere mystische Erfahrungen. Aber anstatt bei seinem Leisten zu bleiben, fing er an zu schreiben. Und so wurde aus dem Schuhmacher ein weltweit beachteter Philosoph und Mystiker. Heute ist er meist nur noch Experten ein Begriff. Auch wenn Böhme kein Kirchenrebell war, seine Christusbezogenheit, sein Verständnis von der Natur als unmittelbarer Ausdruck Gottes, seine Mystik, die kaum noch kirchliche Institutionen benötigt, all dies war den Kirchenvertretern seiner Zeit durchaus auch verdächtig. In seiner Heimat Görlitz stellt man sich derzeit auf das Jubiläum zum 400. Todestag im kommenden Jahr ein. Doch die Vorbereitungen kommen nicht recht voran, monieren Kritiker. Michael Hollenbach stellt uns Jakob Böhme und sein Denken vor.
Jakob Böhme, bei vielen heute in Vergessenheit geraten, hat weltweit zahlreiche Philosophen, Theologen und Künstler beeinflusst. Dennoch war er nie besonders populär. Und das hat seinen Grund.
Also Jakob Böhme ist natürlich immer etwas, was übersetzt werden will. Die Texte sind auf den ersten Blick nicht so leicht zu lesen. Sowohl was den Inhalt angeht, als auch die Sprache, Jakob Böhme, bedarf natürlich immer einer Vermittlung.
Seine Gedankenwelt ist schon, sagen wir mal, kompliziert. Es ist niemand, den man einfach nur so mal lesen kann, eine halbe Stunde, und dann weiß man, aha, das ist Jakob Böhme.
Erläutern die Görlitzer Kai Wenzel und Michael Prochnow. Vollkommen ungewöhnlich bei Jakob Böhme, der Mann hatte nie studiert, war ein einfacher Schuhmacher. Nicht die schlechteste Voraussetzung für einen freigeistigen Theosophen, meint der evangelische Theologe und Kirchenhistoriker Volker Leppin, Professor an der US-amerikanischen Yale-Universität.
Nicht formal gebildet zu sein, gibt ein hohes Maß an Unabhängigkeit. Das sollten wir uns für heute immer mal merken, dass jede Bildung einspurt in ein bestimmtes Denken. Und Böhmer hat offenbar diejenigen Texte, die er dann gelesen hat, wiederum vor allen Dingen auch Luther-Texte, mit einer ganz großen Unbefangenheit gelesen und hat dadurch Dinge darin gefunden, für die anderen der Blick einfach verstellt war.
Wenn du die hohen Geheimnisse willst verstehen, so darfst du nicht erst eine Akademiam auf deine Nase setzen und eine Brille brauchen und vieler Meister Bücher lesen,
schrieb Jakob Böhme um 1620. Der philosophierende Schuhmacher war zugleich ein Mystiker. Er suchte die direkte Beziehung zu Gott, hatte Anfang des 17. Jahrhunderts drei mystische Erlebnisse.
Er berichtet ja von einer Vision, die er gehabt hat, in der praktisch innerhalb einer Viertelstunde ihm sich plötzlich alle Geheimnisse eröffnet haben. Und seitdem ist alles klar. Und das ist etwas, womit Sie als ein orthodoxer lutherischer Pfarrer, der auf die Bibel bezogen ist, natürlich Schwierigkeiten haben, so wie immer wieder auch die mittelalterliche Kirche Schwierigkeiten damit hatte, wenn irgendjemand sagte, ja, ich habe direkt mit Christus gesprochen. Das ist etwas, was letztlich unverfügbar ist und Institutionen mögen lieber Verfügbares.
So ich mich selber lese, so lese ich in Gottes Buch.
Also Jakob Böhme ist jemand, der keine institutionellen Bindungen braucht für seine Idee des Glaubens, also die Institution Kirche ist für ihn eigentlich obsolet gewesen. Und das ist ja auch ein Punkt, weswegen er noch hier in Görlitz zu Lebzeiten sofort in Konflikt geraten ist mit der Amtskirche und ein Schreibpublikationsverbot erhalten hat.
Erläutert Kai Wenzel vom Kulturhistorischen Museum Görlitz. Aufgrund seiner institutionskritischen Gotteslehre wurde er als Heretiker gebrandmarkt und auch kurzzeitig eingesperrt. Volker Leppin von der renommierten Yale-Universität in den USA ist in Görlitz Vorsitzender des Jakob-Böhme-Beirates.
Soziologisch wird man sagen müssen, es ist nachvollziehbar, dass die Institution Kirche hier eine Gefährdung gesehen hat. Theologisch würde ich sagen, bewegt sich Böhme in einem Bereich, den ich selbst als weitherziger Lutheraner als letztlich gut lutherisch verstehen kann. Er geht von einer christlichen Trinitätslehre aus. Er geht von einer Sündenlehre aus. Für ihn ist Christus zentral. Was will ich mehr? Aber das sage ich als Mensch des 21. Jahrhunderts. Nur die Brisanz dieser Vorstellung, dass ich direkt auf Christus bezogen bin, die haben eben einzelne Pfarrerkirchenvertreter gespürt.
Der Heilige aber hat seine Kirche an allen Orten bei sich und in sich.
Doch Böhme war kein Kirchenrebell. Er ging jeden Sonntag in den Gottesdienst und empfing auf dem Sterbebett das Abendmahl. Aber er wehrte sich gegen einen in Ritualen erstarrten, institutionalisierten Protestantismus. Im Vorstand der Internationalen Jakob-Böhme-Gesellschaft sitzt der Görlitzer Michael Prochnow.
Diese Hierarchie, die spielt für ihn nicht so eine große Rolle. Also, dass der Pfarrer derjenige ist, der weiß es, der hat es studiert. Und die Laien, die hören zu und verstehen das meistens nicht.
Viel wichtiger als die kirchliche Hierarchie war Jakob Böhme die Natur.
Natur ist für Jakob Böhme ja ganz eng verbunden mit dem göttlichen Prinzip. Also Gott und Natur ist bei ihm eigentlich identisch. Und das ist etwas, was zu seinen Zeiten natürlich von der Amtskirche nicht so gern gesehen wurde, dass er da so einen offeneren Gottesbegriff hat. Aber das ist ja etwas, was man tatsächlich in die Gegenwart von Jakob Böhme mitnehmen kann.
Du wirst kein Buch finden, da du die göttliche Weisheit könntest mehr innefinden zu forschen, als wenn du auf eine in vieltausenderlei Kräutern grünende und blühende Wiese gehst. Da wirst du die wunderliche Kraft Gottes sehen, riechen und schmecken, wiewohl es nur ein Gleichnis ist.
Volker Leppin nennt noch einen weiteren Aspekt, den Böhme in die deutsche Philosophie einführt. Die Entdeckung der Widersprüchlichkeit der Natur, ja des ganzen Lebens.
Das Leben ist eine ewige Geburt. Der Himmel ist in der Hölle und die Hölle ist im Himmel. Alles hält sich die Waage.
Das, was ihn auch zu einem dialektischen Denker gemacht hat, der dann später für Hegel, andere anschlussfähig war, dass er davon ausgeht, in der Natur ist immer das Gute und auch das Böse da.
Denn die Sanftmut wallet gegen den Zorn und der Zorn gegen die Sanftmut und sind also zwei unterschiedliche Reiche in dem einigen Leibe dieser Welt.
Seiner Zeit voraus war der Görlitzer Philosoph auch mit seinem Blick auf die Bedeutung jedes einzelnen Menschen.
Das ist für mich der Punkt, da, an dem ich sagen würde, ja, Böhme spricht in unsere Zeit hinein, deswegen, weil er ganz stark das Individuum anspricht. Und wir sind in einer Gesellschaft, in der viel um das Individuum kreist. und trotzdem das auf eine Weise tut, in der dieses Individuum nicht in einen Individualismus hineingerät, in dem andere und anderes nicht mehr gesehen wird, sondern das Individuum ist aufgehoben in einer tieferen Wirklichkeit und das verbunden mit der Einsicht, an der wir nicht mehr vorbeikommen, dass unsere Vernunft an Grenzen stößt, die Wirklichkeit zu erfassen. Dann fallen wir zurück in eine vorrationale Erfassung der Wirklichkeit und da kann Böhme tatsächlich uns anleiten.
Die Faszination von Jakob Böhme auch auf seine Zeitgenossen ist aber nicht nur mit den Inhalten seiner neuen Philosophie zu begründen.
Die Wirkung solcher zentraler Gestalten liegt ja oft auch an ihrem Charisma, auch an diesem großen, eigentlich dann prophetischen Selbstbewusstsein, was Böhme hat, ne? Genau mit dieser Berufung darauf, dass er in Gott selbst eingedrungen ist. Das hat Menschen begeistert. Es gab da einen Resonanzraum. Und natürlich gab es die ganze Zeit hindurch in dieser Zeit der Konfessionen immer auch Gebildete, denen die konfessionellen Festlegungen zu eng gewesen sind. Und das waren diejenigen, bei denen Böhme Resonanz finden konnte.
Wo der Weg am härtesten ist, da gehe hin. Und was die Welt wegwirft, des nimm dich an. Und was sie tut, das tue du nicht. Wandele der Welt in allen Dingen zuwider. So kommst du den nächsten Weg zu ihr.
Nun stehen in Görlitz die Jubiläumsjahre 2024 und 25 an. Der 400. Todestag und der 450. Geburtstag. Die Vorbereitungen stecken noch in den Anfängen. Im Kulturhistorischen Museum soll es vor allem um die Rezeptionsgeschichte gehen, berichtet Kai Wenzel.
Konkret planen wir eine große Sonderausstellung zu dem Jakob Böhme Bund. Das war eine Künstlervereinigung, die in den frühen 1920er Jahren hier in Görlitz existierte und von hier aus deutschlandweit und darüber hinaus agierte.
Außerdem soll eine Ausstellung die sogenannten Engelsbrüder ins Licht rücken. Eine Vereinigung, die noch bis vor einigen Jahren existierte.
Das ist ein Kreis von Jakob Böhme, Verehrern regelrecht gewesen, der sich im 17. Jahrhundert zunächst in den Niederlanden gegründet hat und sich dann über ganz Mitteleuropa verbreitet hat. Eine Gruppe von Männern und Frauen, die Jakob Böhmes Lehre praktisch leben wollten und wirklich so in Hausgemeinschaften zusammengelebt haben.
Und auch die evangelische Kirche engagiert sich mit verschiedenen Projekten, die die Erinnerung an Böhme wachhalten sollen.
Eines davon ist das Vorhaben, dass es in der Dreifaltigkeitskirche eine Nutzungserweiterung geben soll, die dann eine feste Dauerausstellung zu Leben und Werk von Jakob Böhme enthalten soll. Und dies geschieht in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Görlitz, den Görlitzer Sammlungen und den Dresdner Kunstsammlungen.
Matthias Paul ist Pfarrer der evangelischen Innenstadtgemeinde.
Es ist eine Kirche, die hochgradig geschädigt ist durch die Zeiten hindurch. Eine Kirche, die letztendlich für viele Teile der städtischen Geschichte steht.
Doch das Projekt dümpelt schon seit einigen Jahren vor sich hin, kritisiert Michael Prochnow von der Jakob-Böhme-Gesellschaft. Der Umbau der Dreifaltigkeitskirche hat sich immer wieder verzögert.
Ich finde es nicht schön und es gab ja die Idee mit diesem, sagen wir mal, Jakob-Böhme-Zentrum jetzt im weitesten Sinne, dass das also 2024 fertig sein soll und die große Ausstellung, die in Dresden mal entstanden war und dass die dann 24 zum Jubiläumsjahr dann auch in Görlitz stehen wird. Und das passiert nicht.
Der Görlitzer Verleger moniert.
Man könnte ja sagen, so eine Geistesgröße, da haben wir letztlich nur eine. Da könnte ich mir vorstellen, dass da mehr passiert.
Auch Yale-Professor Volker Lepin engagiert sich im Görlitzer Beirat für das Gedenken an Jakob Böhme. Wohl wissend, dass das nicht so einfach ist.
Böhme ist nicht der Mensch für die einfachen Botschaften. Das führt natürlich auch dazu, dass er viel weniger bekannt ist und viel weniger gefeiert, als er es eigentlich verdient hätte. Man muss schon ein Stück plakativer sein, um über Jahrhunderte hinweg positiv hervorgehoben zu werden. Böhme ist nicht plakativ. Böhme ist feinsinnig. Böhme ist schwer verständlich, aber er ist ungeheuer tiefgründig.
Ein tiefgründiger Denker, der evangelische Mystiker Jakob Böhme, vor fast 400 Jahren gestorben. Michael Hollenbach hat uns das Denken dieses Mannes vorgestellt. Und das war Tag für Tag für heute. Hier gibt es jetzt die Nachrichten und dann im Anschluss unsere politische Diskussionssendung Kontrovers. Und dort fragt Christoph Heinemann, Hampel, Ampel, was hält die rot-grün-gelbe Regierungskoalition noch zusammen? Redakteur am Mikrofon von Tag für Tag, Andreas Mein. Danke, dass Sie dabei sind.